Ja, liebe Geschwister hier in Stelle und auch zu Hause, an den, wie das bei uns immer heißt, digitalen Endgeräten. Bevor ich wusste, dass es heute Nacht so sehr stürmen würde, also in der vergangenen Nacht, hatte ich halt geplant, mit der Frage einzusteigen, haben Sie heute Nacht geträumt? Jetzt vermute ich ja fast, Sie haben eher nicht geschlafen, als dass Sie geträumt haben, aber trotzdem, träumen Sie ab und zu. Es gibt Menschen, die behaupten, sie würden nie irgendetwas träumen. Falls Sie es noch nicht gewusst haben, dann sage ich es Ihnen jetzt. Jeder Erwachsene hat durchschnittlich pro Nacht 3 bis 4 Traumphasen. Also in jeder Nacht träumen wir in 3 bis 4 Phasen, nur meistens erinnern wir uns nicht mehr daran. Ich erlebe manchmal, dass ich aus dem Schlaf hochschrecke, um dann ganz erleichtert festzustellen, dass es nur ein Traum gewesen ist. Also solche Dinge träume ich auch manchmal und dann denke ich, puh, war nur ein Traum. Und manchmal bedauere ich es auch, aufgewacht zu sein oder vom Wecker geweckt worden zu sein, denn es war ein besonders schöner Traum, den ich gerne noch ein bisschen weiter geträumt hätte. Als schön würde Josef, der Mann von Maria, seine Träume wohl nicht bezeichnen. Aber er wird auch nach dem Aufwachen nicht gedacht haben, Gott sei Dank, es war nur ein Traum. Denn es war eben nicht einfach nur ein Traum. Und schon gar nicht waren es einfache Träume. Mit erschreckender, vielleicht sogar mit verstörender Klarheit hat Josef im Traum Gott gehört. Hat Gott sich ihm im Traum offenbart und das nicht nur einmal. Ich lese aus dem Anfang des Matthäusevangeliums in Kapitel 2, die Verse 13 bis 15 und 19 bis 23 und ich lese uns das vor aus der Übersetzung der Basisbibel. Das geht damit los, dass die Sterndeuter gegangen sind und heute ist der letzte Sonntag nach Epiphanias, also wir sind quasi gerade noch gut in der Zeit. Ehrlich gesagt, heute endet erst der Weihnachtsfestkreis. Die Sterndeuter waren gegangen. Da erschien Josef, ein Engel des Herrn, im Traum. Er sagte, steh auf, nimm das Kind und seine Mutter und flieh nach Ägypten. Bleibe dort, bis ich es dir sage. Denn Herodes wird das Kind suchen, um es zu töten. Daraufhin stand Josef noch mitten in der Nacht auf. Er nahm das Kind und seine Mutter und zog mit ihnen nach Ägypten. Dort blieb er, bis zum Tod von Herodes. Dadurch ging in Erfüllung, was Gott durch den Propheten gesagt hat, aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen. Herodes war gestorben. Da erschien Josef in Ägypten im Traum ein Engel des Herrn, der sagte, steh auf, nimm das Kind und seine Mutter und geh in das Land Israel. Josef stand auf, nahm das Kind und seine Mutter und kehrte in das Land Israel zurück. Er hörte, dass nun Archelaus König über Judäa war, anstelle seines Vaters Herodes. Deshalb fürchtete sich Josef, dorthin zu gehen. Im Traum bekam er neue Anweisung von Gott. Daraufhin zog er in das Gebiet von Galiläa. Dort ließ er sich in der Stadt Nazareth nieder. So ging in Erfüllung, was Gott durch den Propheten gesagt hat. Er wird Nazoräer genannt. Herr, segne dieses Wort an uns. Schenke uns ein Wort für unser Herz und ein Herz für dein Wort. Amen. Liebe Geschwister, hat Josef wegen eines Traumes eine Entscheidung gefällt, die sein ganzes weiteres Leben beeinflussen sollte. außer Maria weiß nur er, dass er nicht der Vater des Kindes ist, das Maria erwartet. Und er will sie deshalb verlassen. Nicht etwa, um sich klammheimlich aus dem Staub zu machen und sie sitzen zu lassen. Das wäre zu damaliger Zeit sein gutes Recht gewesen, aber darum geht es ihm nicht. Es geht ihm nicht um sein Recht und es geht ihm noch nicht einmal um sich. Es geht ihm um Maria und darum, dass sie eine Zukunft hat. Josef möchte Maria den Weg frei machen, um es ihr zu ermöglichen, den Mann heiraten zu können, von dem sie das Kind erwartet. Und deswegen beschließt er, er verlässt sie heimlich. Und nachdem Josef diesen Plan gefasst hat, träumt er und er hört im Traum, dass Gott ihm sagt, fürchte dich nicht, Josef. Gott fordert ihn dazu auf, bei Maria zu bleiben. Er erklärt Josef, was es mit dem Kind, das sie erwartet, auf sich hat und dass er, Josef, diesem Kind den Namen Jesus geben soll. Und dann heißt es ganz einfach und ist doch so schwer. Josef wachte auf und tat, was der Engel des Herrn ihm befohlen hatte. Josef wacht auf und tut, was Gott ihm sagt. Das sagt sich so leicht. Und das ist so schwer. Keine quälend zweifelnden Fragen offenbar bei Josef. Ist das wirklich so gemeint? Soll ich tatsächlich? Und woher weiß ich denn, dass es tatsächlich Gott gewesen ist, den ich da im Traum gehört habe? Wer gibt mir die Sicherheit, dass ich das Richtige tue? Und was, wenn ich die falsche Entscheidung treffe? Was soll ich denn jetzt bloß machen? So würde ich fragen. Nichts von alledem bei Josef. Bei keinem seiner insgesamt 4 Träume zögert Josef auch nur einen Augenblick, genau das sofort in die Tat umzusetzen, was er im Traum gehört hat und wovon er ganz offenbar, ganz und gar sicher ist, dass es Gott ist, den er da gehört hat. Josef weiß, wenn Gott spricht, dann kann er dieser Botschaft trauen. Wenn es Gott ist, der spricht, dann kannst du dieser Botschaft trauen. Josef war ein frommer Mann, heißt es zu Beginn des Matthäusevangeliums. Und jenseits unserer eigenen schlechten Erfahrung oder jenseits auch unserer Zerrbilder und Karikaturen von Fromm oder Frömmigkeit, von denen wir herausgefordert werden oder mit denen wir auch manchmal konfrontiert werden, können wir an Josef entdecken, was fromm im besten Sinne des Wortes bedeutet. Ganz offenbar überrascht es Josef nicht, dass und wie Gott sich bei ihm zu Wort meldet. Es überrascht ihn deshalb nicht, weil er damit rechnet. Wenn ich damit rechne, dass Gott sich bei mir zu Wort meldet, dann bin ich nicht überrascht, wenn genau das passiert. Jederzeit mit Gott rechnen. Im Sinne von darauf vorbereitet sein, dass Gott sich zu Wort meldet und ganz gezielt und konkret mit mir spricht. Mich meint, dich meint. Rechnest du damit? Rechnen Sie damit, dass Gott sich bei Ihnen zu Wort meldet, hier, heute, jetzt, in diesem Gottesdienst? Aber auch außerhalb der Zeiten und Veranstaltungen, die Sie extra für ihn reserviert haben, stille Zeit und Gottesdienst. Und das wäre ja schon viel. Das wäre ja schon viel, wenn wir so an unsere stille Zeit herangehen würden, wenn wir so Bibel lesen, beten und Gottesdienst feiern würden, dass wir damit rechnen, dass Gott sich konkret, persönlich bei uns zu Wort meldet, uns zuwendet und uns anspricht. Selbstverständlich meldet er sich mit einer Botschaft bei mir zu Wort, was denn sonst? Ich glaube, so selbstverständlich erwarten wir ihn dann vielleicht doch nicht. Ich jedenfalls nicht immer. Und wohl erst recht erwarten wir das kaum in unserem Alltagsgeschäft, beim Kaffee mit der besten Freundin, beim Sport, nach Feierabend oder womöglich sogar im nächtlichen Schlaf. Den Seinen gibt's der Herr im Schlaf. Es muss aber nicht ausschließlich ein Traum sein oder im Traum passieren. Es kann auch der Satz eines anderen Menschen sein, den ich in einem Buch lese, den ich in einer Predigt, in einem Gespräch, in einer Unterhaltung, einem Lied höre. Ein Gedanke eines anderen Menschen oder auch ein eigener Gedanke, der von irgendwoher plötzlich in mir aufgetaucht ist, der sich in mir formuliert, der mir ganz nahe geht, der mir auch nachgeht, der mich gar nicht wieder loslässt und der mich womöglich deshalb nicht bei mir damit zu Wort meldet und der auf eine Reaktion von mir wartet. Liebe Geschwister, dass ich das in einem Traum erlebe, das habe ich tatsächlich nur ein einziges Mal in meinem Leben erlebt und das ist ganz viele Jahre her, da war ich jugendlich. Ich glaube in der 10. Klasse, da bin ich eines Nachts aufgewacht und wusste ganz genau, ich wusste es, ich habe gehört, du wirst Diakonin. Sowas wie Jugendreferentin, diese Berufsbezeichnung gab es damals noch nicht. Diakonin, Gemeindehelferin und ich bin wieder eingeschlafen. Und am nächsten Morgen bin ich aufgewacht, wie früher als Kind am Heiligabend. Ich hatte ein Kribbeln im Bauch und ich wusste, heute Nacht ist irgendwas passiert. Heute Nacht ist was passiert. Und dann lag ich morgens im Bett und gewusst, ich werde Diakonin. Und ich habe mir dann erstmal von meiner großen Schwester so einen Studien- und Berufsführer geholt und habe nachgeguckt, wie wird man das denn eigentlich? Und es sind nicht immer nur die Leichten, die Aufbauenden, die mich und meine Pläne bestätigenden Worte, Sätze oder Gedanken, mit denen Gott sich bei mir zu Wort meldet. Es können auch herausfordernde, kritische, in Frage stellende Gedanken sein. Gott meldet sich bei mir nicht immer nur durch die Gedanken, die mich zur Ruhe kommen lassen, sondern manchmal genau durch die, die mich in Unruhe versetzen. Das höre ich oft, dass Menschen mir sagen, und dann habe ich darüber eine tiefe Ruhe gefunden und dann wusste ich, das ist von Gott. Ja, ist auch so oft. Aber auch wenn sie ganz unruhig sind und sie wissen gar nicht, warum sie das nicht wieder loslässt, kann das durchaus ein Zeichen dafür sein, dass das eine Botschaft von Gott ist. Flieh nach Ägypten und bleibe dort, bis ich es dir sage. Das ist keine Gottes. Daraufhin stand Josef mitten in der Nacht auf, er nahm das Kind und seine Mutter und zog mit ihnen nach Ägypten. Ist das Gehorsam? Oder ist das Vertrauen? Gehorcht Josef Gott? Oder vertraut er ihm? Bei einem Menschen, der so wie Josef im besten Sinne des Wortes fromm ist, gibt es das eine niemals ohne das andere, weil das eine die Folge des anderen ist. Das eine bedingt das andere. Gott so gehorchen können, wie Josef es tut, ist ohne Vertrauen nicht möglich oder jedenfalls nicht dauerhaft durchzuhalten. Gehorsam niemals ohne Gottvertrauen, sondern immer als eine Folge, als eine Frucht einer vertrauensvollen Gottesbeziehung. Solcher Gehorsam hat eine vollkommen andere Qualität als der Gehorsam, der aus Angst vor einer Strafe gehorcht. Und solcher Gehorsam, der die Folge einer vertrauensvollen Gottesbeziehung ist, ist auch kein Kadavergehorsam, der ja frommen Leuten manchmal vorgeworfen und unterstellt wird. Als Kadavergehorsam bezeichnet man einen Gehorsam, bei dem sich der Gehorchende einem fremden Willen unterwirft, ganz uneingeschränkt, so wie ein willenloser Kadaver. Und das ist der schlechteste Sinn, das ist ein gründlich missverstandener Sinn des Wortes fromm. Gott hat den Menschen, Gott hat uns dazu geschaffen, weil er sich nach einem Gegenüber gesehnt hat. Aber Gott hat sich nicht nach einem willenlosen Gegenüber gesehnt, sondern er hat sich nach einem ebenbildlichen, einem ebenbürtigen Gegenüber gesehnt, das in einer Beziehung zu seinem Schöpfer lebt, die sich durch Vertrauen auszeichnet. Die Fähigkeit, vertrauen zu können, zeichnet uns als Menschen aus. Was uns als Menschen auszeichnet, ist die Fähigkeit, dass wir vertrauen können. Und das ist die zweite Entdeckung, was mit fromm im besten Sinne des Wortes gemeint ist. Gott vertrauen. Gott vertrauen, dass er es unbedingt gut machen wird und ihm deshalb gehorchen wollen und können. Tun, was er sagt, gehen, wohin er uns sendet. Aber jetzt sage ich mal, im Unterschied zu Josef, sind wir gut beraten, wenn wir glauben, eine Handlungsanweisung, einen Auftrag mit dermaßen weitreichenden und lebensverändernden Folgen von Gott gehört zu haben wie Josef, dass wir das mit mindestens einem erfahrenen Bruder oder einer erfahrenen Schwester im Glauben teilen und besprechen. Seine oder ihre Meinung dazu hören wollen und es grundsätzlich nicht schon von vornherein auszuschließen, dass Gott mehr darin zu mir sprechen könnte, als in dem, was ich geträumt oder gehört zu haben geglaubt habe, weil ich es eben gerne so hören wollte und weil es doch auch so gut in meine Pläne passt. Ich bin überzeugt davon, dass Jesus Nachfolge auch deshalb immer verbunden ist mit dem Ruf in eine Gemeinde, mit dem Ruf in eine Gemeinschaft, mit der Zugehörigkeit zu einer Gemeinde, weil er uns damit bewahren möchte vor unseren Alleingängen und ihren Konsequenzen. Wie viele Fehlentscheidungen auch, das sage ich jetzt auch mal, wie viele gescheiterte Ehen hätten vermieden werden können, wenn Menschen nicht immer erst dann sich vertrauensvoll an jemanden wenden, wenn es zu spät ist, wenn sich die Probleme nicht mehr verdrängen oder verleugnen lassen, sondern vor der Entscheidung, im Vorfeld, vor der Entscheidung zu heiraten, vor der Entscheidung für diesen oder jenen Beruf. Ich habe da so aus meinem beruflichen Kontext jemanden vor Augen, den kenne ich gar nicht so gut, mit dem habe ich nicht so viel zu tun, mit dem bin ich auch nicht so vertraut. Der hat jetzt seine Stelle gewechselt und hat eine Position angenommen, wovon ganz viele aus seinem persönlichen Umfeld glauben, damit ist er überfordert. Da geht er mit seiner ganzen Familie an einen Ort und er ist damit überfordert, er wird das nicht schaffen und man redet darüber, ganz viel. Und neulich bin ich in so einer Sitzung gewesen, wo wieder über diesen Menschen geredet wurde und da habe ich gefragt, ja bitte, hat es auch nur einer von euch ihm gesagt? Und dann haben die gesagt, du, er hat nie danach gefragt. Und jemand hat gesagt, und ich hatte auch nicht den Eindruck, dass er daran interessiert wäre, was ich dazu sagen könnte. Ich hatte den Eindruck, der will jetzt einfach sein Ding durchziehen. Er hat uns nicht gefragt. Diese Möglichkeit, sich in der Gemeinde mit einem oder mit mehreren Geschwistern zu beraten, ich glaube, dass ich von Gott dieses oder jenes gehört habe. Was denkst du darüber? Was hältst du davon? Diese Möglichkeit hat Josef nicht gehabt. Wir haben sie. Und deswegen sollen wir sie auch wahrnehmen. Josef hatte sie nicht. Er hat gehört, er ist sich ganz sicher, dass es Gott ist, den er gehört hat. Und er bricht sofort auf, noch in derselben Nacht, nach Ägypten. Und das ist ja jetzt mal nicht irgendein Land. Das ist das Land, das in der Geschichte Israels für Unterdrückung und Sklaverei steht, aus der Gott sein Volk schließlich befreit hat, um es nach der Wüstenwanderung über viele Umwege in das Land der Verheißung zu führen. Und jetzt, da der jahrhundertelang ersehnte, erflehte, erbetene Retter, der jahrhundertelang verheißene Retter Jesus der Christus, der Befreier, der Immanuel, das heißt Gott mit uns, endlich angekommen ist, wo der endlich auf der Erde in der Welt ist, da erhält Josef den Auftrag, um ihn zu retten, in das Land der Unterdrückung und Sklaverei zu gehen und den Retter dorthin zu bringen. Das ist eine Rückkehr in die Vergangenheit. Das bedeutet eine Auseinandersetzung mit der Vergangenheit. Wenn es ums Heil und ums Heilwerden geht, werden wir nicht drumherum kommen, uns mit unserer Vergangenheit auseinanderzusetzen. Diesen Umweg in die Vergangenheit, in das Land der Unterdrückung, muss der Heiland der Welt nehmen. Damit Gott den Heilsplan, den er sich für seine Menschen ausgedacht hat, verwirklichen kann, damit Gott mit Jesus ans Ziel kommt, führt der Weg nicht an Ägypten vorbei. Vielleicht hilft uns das. Vielleicht hilft uns das, mit anderen Augen auf die Umwege unseres Lebens zu sehen und anzufangen, sie verstehen und uns mit ihnen versöhnen zu können, uns mit ihnen versöhnen zu lassen. Wo etwas nicht sofort zum Erfolg geführt hat, wo es nicht im ersten Anlauf so geklappt hat, wie wir es uns gedacht haben. Oder wo überhaupt irgendetwas so eine ganz andere Entwicklung nahm, als wir es uns vorgestellt und erhofft haben. Wo wir mehrere Anläufe gebraucht haben. Wo wir gescheitert sind. Wo wir den Eindruck hatten oder haben, ja, warum ich dieses oder jenes erleben musste. Das erschließt sich mir überhaupt nicht. Das war oder ist in meinen Augen vollkommen unnötig. Weiß Gott, wozu das gut ist. Genau. Ich weiß es nicht. Nicht immer. Und schon gar nicht sofort. Aber Gott weiß es. Wozu er den Umweg, den er mich machen lässt, gebrauchen will. Ich habe damals nach meinem nächtlichen Traum, ich werde Diakonin, ja erstmal Abitur gemacht, dann habe ich ein freiwilliges soziales Jahr gemacht, immer in der Überzeugung, auf dem Weg meiner Berufung unterwegs zu sein. Und dann habe ich keinen Studienplatz gekriegt. Jahrgang 1965, ich gehöre zu den Babyboomern. Ich habe dann eine Antwort bekommen, sehr geehrtes Fräulein, so wurde man damals noch angesprochen. Es tut uns leid, Ihnen mitteilen zu müssen, dass wir also den Eingang Ihrer Bewerbung gar nicht bearbeitet haben, weil Sie zu jung sind, probieren Sie es nächstes Jahr nochmal. Und da habe ich an meiner Berufung gezweifelt. Da habe ich gedacht, war dann wohl doch falsch, was du in der Nacht geträumt hast. Hast du dir vielleicht doch nur eingebildet. Aber ich habe dann nicht sofort meine Pläne über Bord geschmissen, sondern ich habe tatsächlich, wie ich das vorhin gesagt habe, mit einem erfahrenen Bruder, mit einem Seelsorger darüber gesprochen. Und der hat gesagt, meine liebe Annette, ich würde an deiner Stelle nicht an deiner Berufung zweifeln, aber ich würde daran zweifeln, ob der Ort, wo du dich ausbilden lassen willst und die Art, ob das das Richtige ist. Es gibt da auch noch was anderes. Und dann bin ich über Umwege an einem ganz anderen Ort, in einer ganz anderen Ausbildungsstätte ausgebildet worden, als ursprünglich mal von mir geplant. Und ich kann heute rückblickend sagen, das war genau richtig. Das hat Gott für mich richtig und gut gemacht. Das hat Gott richtig gut gemacht. Aber in dem Moment, in dem ich diese Studienplatzabsage in den Händen hielt, ist für mich erstmal eine Welt zusammengebrochen. Und ich habe an meinem nächtlichen Traum, ich habe an meiner Berufung gezweifelt und hätte sie ohne die Rücksprache mit einem Seelsorger über Bord geschmissen. Josef erfährt nicht, wie lang der Umweg sein wird, das heißt, wie lange die heilige Familie in Ägypten bleiben soll. Bleib, bis ich es dir sage, erfährt Josef beim Aufbruch. Aber wann das sein wird, das weiß er nicht. Bleib. Und das ist nicht immer leicht. Und wann sagt er geh? Bleib dort, bis ich es dir sage. Das bedeutet, geduldig abwarten zu können. Und das zeichnet Josef aus. Das zeichnet einen im besten Sinne des Wortes frommen Menschen aus, in einer Entscheidungssituation, in der Frage, gehen oder bleiben, weitermachen oder hinschmeißen, auf ein Zeichen, auf einen Hinweis, ein Wort, einen Gedanken von Gott, manchmal übermittelt durch einen anderen Menschen. Warten zu können und warten zu wollen, anstatt eigenmächtig schon mal Fakten zu schaffen, weil man denkt, es dauert einfach zu lange, bis Gott sich zu erkennen gibt. Und manchmal äußert Gott sich dann ja auch nicht so klar und unmittelbar und unmissverständlich, wie wir das gerne hätten. Steh auf, nimm das Kind und seine Mutter und geh in das Land Israel. Damit ist die Richtung vorgegeben. Der genaue Zielort noch nicht. Aber das reicht, um loszugehen. Josef reicht das. Und als er dann ganz offenbar den Ort ansteuert, von dem sie seinerzeit aufgebrochen sind, da sagt Gott jetzt nicht, ja Josef, jetzt hast du es aber auf den letzten Metern doch noch vermasselt. Nein, sondern im Traum bekam Josef eine neue Anweisung von Gott. Nicht aus lauter Angst, womöglich einen nicht wieder gut zu machenden Fehler zu begehen, überhaupt gar nicht erst losgehen, sondern losgehen und dann darauf vertrauen, dass Gott seine Möglichkeit hat und seine Möglichkeit nutzt, um uns nicht ins Verderben laufen zu lassen, um uns da ankommen zu lassen und dahin zu bringen, wo er uns haben möchte. Mit der Geburt Jesu hat Gott begonnen, seinen Plan in die Tat umzusetzen. Seinen Plan, die Welt zu befreien, die Menschen zu heilen von ihrer Gottvergessenheit und allen Folgen, die Gottvergessenheit nach sich zieht. Ohne in Frage zu stellen, ob Umwege etwas Gutes haben und tatsächlich zielführend sein können, hat Josef dazu beigetragen, dass Gott mit seinem Plan tatsächlich zum Ziel kommen konnte. Jederzeit damit rechnen, dass es Gott sein könnte, den ich in mir oder durch das gesprochene oder geschriebene Wort eines anderen Menschen höre. Seiner Botschaft trauen. Wenn es Gott ist, der da spricht, dann kann ich seiner Botschaft trauen. Vertrauensvoll horchen, hinhorchen, gehorchen, tun, was Gott von mir erwartet. Geduldig abwarten können, was Gott vorhat. Bereit, Umwege zu akzeptieren und ihnen etwas Gutes abgewinnen zu können, damit mein Leben an seinem Ziel ankommt. Damit Gott mit meinem Leben an seinem Ziel ankommt. Amen.